NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Was passiert, wenn ein Mensch stirbt, der einen Organspenderausweis hat, sich also bereit erklärt hat, sein Herz, seine Leber oder seine Niere einem anderen Menschen zur Verfügung zu stellen? In dieser Woche findet in Berlin ein Seminar statt zu jüdischen Perspektiven auf das Lebensende und dabei geht es unter anderem auch um die Organspende. Die Lebensrettung und Erhaltung ist eines der obersten Gebote im Judentum. Auch der Bundesverband jüdischer Mediziner wünscht sich deshalb, dass die Zahl der Organspender endlich wieder steigt in Deutschland. Doch es gibt auch jüdisch begründete Bedenken gegenüber der Entnahme von Organen bei Hirntoten. Einer der Organisatoren des Seminars in Berlin ist Stefan Probst. Er ist Oberarzt am Klinikum Bielefeld und unter anderem für die Palliativmedizin zuständig, begleitet also Sterbende. Und Stefan Probst ist praktizierender Jude. In einem Beitrag, der in dieser Woche in der Jüdischen Allgemeinen erschien, hat er einige medizinethische Fragen aus jüdischer Sicht benannt und angemahnt, nicht nur an die Menschen zu denken, die Organe brauchen, sondern auch an die, die sie spenden. Herr Dr. Probst, ich durfte kürzlich das Sterben einer befreundeten alten Dame begleiten. Es war sehr friedlich. Ihre Lieben waren bei ihr. Ganz allmählich wurde ihr Atem immer weniger und hörte dann ganz auf. Wie sieht diese Sterbephase aus, wenn Organe entnommen werden sollen?
Nun, das Problem in der Transplantationsmedizin ist folgendes, und da sind sich viele nicht drüber bewusst, die über Organspender sprechen. Will man erfolgreich Organe transplantieren, dann müssen diese Organe zum Zeitpunkt der Entnahme durchblutet sein. Das ist bei einer Lebensspende von Nieren zum Beispiel kein Problem, aber in dem Moment, wo der Spender verstorben ist, muss er eigentlich schon im Sterbeprozess und über den Eintritt des Todes hinaus mit intensivmedizinischen Methoden versorgt werden. Das heißt, er wird künstlich beatmet, dass das Blut mit Sauerstoff angereichert wird und der Kreislauf muss aufrechterhalten werden. Das heißt, das Herz muss am Schlagen bleiben. Und das macht ein Sterben, wie Sie es geschildert haben, nahezu unmöglich, weil das auf einer Intensivstation geschieht und auch die Organentnahme im Operationssaal stattfindet.
Halten Sie es für möglich, dass ein Zielkonflikt eintritt zwischen den Interessen des Organempfängers, der das nun dringend braucht, und den Interessen des Sterbenden, der dieses Organ spendet?
Der Konflikt liegt letztlich darin, ob wir Hirntote als tote Menschen bezeichnen oder ob Hirntote Sterbende sind. Wenn wir in Hirntoten Sterbende sehen, dann gebietet die Halacha, dass wir im Sterbenden, im Gosses, unbedingt den Lebenden sehen und sein Leben achten. Und wir dürfen den Sterbeprozess weder verkürzen noch künstlich in die Länge ziehen.
Die Halacha, das jüdische Gesetz, nimmt ja den Schutz des Lebens sehr absolut und verbietet auch, dass man verschiedene Leben gegeneinander abwägt. Das heißt, es ist sehr relevant, ob ein Hirntoter wirklich in jeder Hinsicht tot ist. Und Sie sagen ja, es gibt Hinweise, dass das Gehirn doch nicht die einzige Steuerungszentrale ist. Welche Indizien sehen Sie denn dafür, dass vielleicht das Gehirn doch nicht das 100% alles Entscheidende ist?
Also man hat das Gehirn als Bestimmungsorgan letztlich per Definition festgelegt, weil man sagt, das Gehirn übernimmt die Integrationsleistung für vielfältige körperliche Funktionen und macht die Persönlichkeit aus. Aber wir alle kennen die Beispiele von hirntoten Schwangeren, die auch in der Lage sind, eine Schwangerschaft aufrechtzuerhalten. Wir wissen, dass bei hirntoten Wundheilungsprozesse stattfinden. Wir wissen, dass hirntote Kinder wachsen und reifen, auch in eine sexuelle Reifung gehen können. Und da finden ja komplexe Dinge statt, dass man durchaus von einer Integrationsleistung im Körper sprechen kann, die aber nicht gehirngebunden ist.
Aus religiöser Sicht, diese Sicht gibt es doch auch im Judentum, ist ja der Tod nichts Absolutes, sondern etwas, wo eine Schwelle überschritten wird und die Seele die körperliche Hülle verlässt. Also kein rein technisch-stofflicher Vorgang, sondern ein spiritueller Vorgang. Wenn man das bedenkt, welche Auswirkungen hat es denn für den Umgang mit dem Sterbeprozess?
Wir müssen anerkennen, dass das Sterben ein Prozess ist, der seine Zeit braucht. Und das ist auch eine jüdische Position, den Sterbeprozess nicht anzutasten, um ganz bewusst weder zu beschleunigen noch künstlich in die Länge zu ziehen, aber dem Toten dann auch noch mal Zeit zu lassen. In der Tradition sagt man nach dem Atemstillstand eine halbe Stunde den Toten nicht anfassen, dann erst den Toten versorgen, um ganz sicher zu gehen, dass die Seele den Leib verlassen hat.
Gegenwärtig wird ja sehr stark dafür geworben, Organspendeausweise zu haben und sich bereit zu erklären. Wie sehen Sie diese Werbung?
diese Werbung tritt oft sehr moralisierend auf und ganz mit der Perspektive auf die Menschen, die auf Organe angewiesen sind. Und es ist gar kein Zweifel, dass eine Organtransplantation eine gute Methode ist, Organversagen zu behandeln. Worauf wir gar nicht gucken, ist die Zumutung, die der Organspender seiner Familie aufbürdet und das Opfer, das er selber bringt, denn er kann nicht im Beisein seiner Angehörigen versterben, sondern auf der Intensivstation im Operationssaal.
Das heißt, derjenige, der sich bereit erklärt, Organe zu spenden, nimmt für seinen eigenen Sterbeprozess wirklich ein sehr großes Opfer in Kauf.
Unbedingt, das kann man nur unterstreichen.
Das war Stefan Probst. Er ist Oberarzt am Klinikum Bielefeld und einer der Organisatoren des Seminars zu jüdischen Perspektiven auf das Lebensende, das zurzeit in Berlin stattfindet. Bei uns geht es gleich um die Ordination von 5 Rabbinern der streng orthodoxen Chabad-Bewegung, die am Mittwoch in Hamburg stattfand. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Jonathan Magonet aus London den Wochenabschnitt der Tora der 5 Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Einen Monat nach dem Angriff auf einen Kippa-tragenden Israeli hat die Berliner Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Angreifer erhoben. Dem 19-jährigen Syrer wird gefährliche Körperverletzung und Beleidigung vorgeworfen. Er soll in Verletzungsabsicht mehrfach mit einer Gürtelschnalle auf Kopf und Körper des Israeli geschlagen haben. Der Geschädigte erlitt durch die Tat leichte Verletzungen und hatte länger anhaltende Schmerzen. Der Verdächtige, der seit 2015 als Asylsuchender in Deutschland lebt, wurde schnell von der Polizei identifiziert und stellte sich daraufhin selbst den Behörden. Seit dem 19. April sitzt er in Untersuchungshaft. Wegen seines Alters von 19 Jahren gilt er als Heranwachsender, daher kann für ihn auch das Jugendstrafrecht angewendet werden. Schleswig-Holstein will seine beiden jüdischen Landesverbände stärker fördern. Kulturministerin Karin Prien plant eine Erhöhung des jährlichen Landeszuschusses für die religiösen und kulturellen Angelegenheiten um 300.000 Euro auf 800.000 Euro. Einen entsprechenden Vertragsentwurf legte sie bei der Kabinettssitzung in Kiel vor. Das Abkommen wird mit den jüdischen Verbänden ähnlich wie Staatsverträge mit den christlichen Kirchen geschlossen. Wir wollen ein starkes Zeichen für ein lebendiges jüdisches Leben in Schleswig-Holstein setzen, sagte Prien. Für rund 18 Millionen Euro soll bis Ende 2020 in Berlin ein neuer jüdischer Bildungscampus für 500 Kinder entstehen. Träger des Projekts ist die streng orthodoxe Chabad-Gemeinschaft. Für den neuen 7000 Quadratmeter großen Campus mit Kita, Grundschule, Gymnasium, Sporthalle, Bibliothek, Jugendclub und Festsaal soll am 10. Juni der Grundstein gelegt werden, sagte der Berliner Vorsitzende von Chabad, Rabbiner Jehuda Teichtal. Man vertraue auf die positive Entwicklung des jüdischen Lebens in Deutschland. Zum Spatenstich wird auch Bundesaußenminister Heiko Maas erwartet. CDU und CSU wollen Jüdinnen und Juden in ihren Reihen mehr Aufmerksamkeit zuwenden. Wie die Generalsekretärin der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, mitteilte, will die Union ein jüdisches Forum gründen. Es solle zunächst ein Ort werden, an dem jüdische Mitglieder der beiden Parteien Fragen von jüdischem Leben diskutieren und bündeln können. Seit heute veranstaltet die Union eine Aktionswoche, in deren Rahmen leitende Parteimitglieder jüdische Einrichtungen und Veranstaltungen besuchen. Soweit die Meldungen.
Vor knapp 4 Jahren gründete die streng orthodoxe Chabad-Bewegung in Hamburg ein eigenes Rabbinerseminar, unabhängig von der jüdischen Gemeinde. Damals berichteten wir und fragten, inwieweit sich die Entwicklung und die Interessen von Chabad mit den Interessen einer Einheitsgemeinde decken, die ein Dach für alle Richtungen bietet. In dieser Woche wurden in der Synagoge der jüdischen Gemeinde Hamburg, der Synagoge Hohe Weide, erstmals 5 Chabad-Rabbiner ordiniert. Was zeichnet sie aus? Michael Hollenbach war am Mittwoch bei der Feier dabei und hat nachgefragt.
Viel Prominenz vor der Hamburger Synagoge. Landesrabbiner Shlomo Bystritzki, Gründer des Chabad-Zentrums, begrüßt den ersten Bürgermeister Peter Tschentscher und Israels Oberrabbiner David Lau. In der ersten Reihe der Synagoge sitzen Rabbis in ihren schwarzen Anzügen, den für Chabad typischen schwarzen Hüten und den langen Bärten. Dahinter einige Jungen mit Schläfenlocken. Shlomo Bystritzki ist vors Mikrofon getreten und lobt die Zusammenarbeit zwischen der Chabad-Bewegung und der Einheitsgemeinde. In Hamburg sei jüdisches Leben wieder spürbar geworden.
Heute, wir sind Zeugen, dass die Wiederbelebung des Judentums war und kontinuierlich ist. Wir sagen heute, dass wir nicht vorübergehend hier sind, sondern wir sind hier, um zu bleiben.
Für viele überraschend, David Lau, die höchste rabbinische Autorität Israels, ist zur Rabbinerordination nach Hamburg gekommen. Seine Begründung:
Ich kannte diese Synagoge in Hamburg bislang nicht, aber ich wusste viel über Hamburg und seine Rabbiner aus meiner Bibliothek. Man kann die Namen von berühmten Hamburger Rabbinern aus dem 18. und 19. Jahrhundert an jedem Ort, in jeder Schule, in jeder Synagoge der jüdischen Welt finden. Ihre Namen, ihre Bücher.
You can find the names, their books.
Und auch der stellvertretende Bildungsminister Israels, der Rabbiner Meir Porush, ist bei der Ordination dabei.
Heute sind wir hier im Königreich des Rabbiners Bystritzki.
Shlomo Bystritzki prägt seit 6 Jahren das Leben der Hamburger Gemeinde. Zu den 5 jungen Männern, die nun ordiniert werden, gehört Levi Projanski. Er kam mit 11 Jahren aus Moldawien. 4 der 5 Jungrabbiner stammen aus der ehemaligen Sowjetunion, einer aus Israel.
Ich wollte nicht wirklich Rabbiner werden. Ich habe mich mehr auf die Suche begeben nach meinem Judentum. Und das war auch das Entscheidendste, zu wissen wirklich, was Gott von mir erwartet. Das war die eigentliche Motivation und nicht der Titel an sich.
Ein typischer Weg, denn oft zieht Chabad gerade jene Juden an, die ihre Religion bislang wenig gelebt haben. Dass man als Mitglied der Chabad-Bewegung Frauen den Handschlag verweigert und dass Frauen keine Rabbinerinnen werden können, ist für den jungen Mann selbstverständlich.
Genauso wie ein Mann kann nicht eine Mutter werden. Das ist nun mal so. Man kann nicht alles sein. Rabbiner werden, das ist eine direkte Kette von Moses über die Rabbiner bis zu uns. Und in dieser Kette gab es keine Rabbinerinnen.
Der liberale Rabbiner Walter Rothschild empört sich über die Chabadniks. Nicht nur wegen der Frauenfrage. Die Chabad-Bewegung baue eigene Parallelstrukturen auf und erweitere immer mehr ihren Einfluss auf die Hamburger Gemeinde, sagt der frühere Landesrabbiner von Schleswig-Holstein.
Für uns jetzt, es ist teils eine Bedrohung, teils eine Ärgernis. Es ist eine andere Art des Judentums. Es ist nostalgisch, es blickt rückwärts, zurück in die 18. und 19. Jahrhundert, statt vorwärts. Sie füllen die Vakuum, die viele Gemeinden gelassen haben. Deswegen gibt es so viel erfolgreiche Jugendarbeit zum Beispiel.
Chabad selbst versteht sich als eine fromme und zugleich moderne Bewegung. Mittwochnachmittag in der Hamburger Synagoge.
Nun ist der Moment gekommen,
verkündet Shmuel Haflin, Direktor von Chabad Hamburg und Schulrabbiner in der Einheitsgemeinde. Die 5 Theologen treten nach vorn und bekommen feierlich ihre Urkunden ausgehändigt. Einer von ihnen geht als Rabbiner nach Lübeck, einer wird Kalligraf für Tora-Rollen, die anderen 3 werden in der Hamburger Gemeinde tätig sein.
Die Chabad-Bewegung hat in dieser Woche 5 Rabbiner in Hamburg ordiniert. Für uns war Michael Hollenbach dabei. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Jonathan Magonet aus London. Es spricht Ernst Erich Buder.
An diesem Shabbat lesen wir 4 lange Kapitel vom Beginn des Buches Numeri. Sie gehören zu einer detaillierten Beschreibung der Organisation der israelischen Stämme auf ihrem Marsch durch die Wüste in das gelobte Land. Die Einzelheiten in den ersten 10 Kapiteln des Buches Numeri beschreiben die religiösen und besonders die politischen Herausforderungen, die auftreten, wenn eine neue Art von Nation und Gesellschaft entstehen soll. Das Ziel all dieser Organisation ist, eine Gesellschaft zu entwerfen, in der Friede und Harmonie herrschen. Ein zentraler Punkt darin ist die Beziehung zu Gott. So lesen wir in Numeri Kapitel 6, Vers 22 bis 27 von dem Friedenssegen, den die Priester dem Volk spenden sollen. Der Text ist Juden wie Christen gleichermaßen vertraut, denn er spielt in beiden religiösen Traditionen eine wichtige Rolle. Ein Teil seiner Kraft liegt in der Art, wie er im hebräischen Original strukturiert ist. Er beginnt wie folgt: Der Herr segne dich und behüte dich. Im Hebräischen sind das nur 3 Worte. Das biblische Wort für Segen bedeutet materiellen Reichtum, von einer erfolgreichen Ernte bis zu einer großen Familie. aber der Satz endet mit den Worten »und behüte dich«. Eine mögliche Bedeutung davon ist, dass wir uns selbst vor Stolz und Arroganz hüten sollen, die mit Reichtum und Macht einhergehen können. Dieser Segen wird uns gegeben als Gottes Stellvertreter auf Erden, deren Aufgabe es ist, sicherzustellen, dass alle Völker diesen Segen erleben können. Der zweite Satz steigert sich von 3 auf 5 Worte im Hebräischen. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Das Wort, das mit Leuchten übersetzt wird, stammt von dem hebräischen Wort für Licht, und einige traditionelle jüdische Kommentatoren glauben, dass es Erleuchten bedeutet. Möge Gott uns Weisheit und Verständnis geben, unseren Weg in dieser Welt erfolgreich zu gehen. Das Ende des Satzes, gnädig sein, meint, etwas zu geben, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Es beschreibt eine Großzügigkeit gegenüber anderen. Wir sollen diese Weisheit nutzen, um andere so zu behandeln, wie wir selber von Gott behandelt werden wollen. Der dritte Satz steigert sich im Hebräischen von 5 Worten auf 7, wie um eine Art Höhepunkt zu bilden. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Sein Angesicht über jemanden erheben bedeutet in der hebräischen Bibel, jemandem seine Gunst zu zeigen. Vielleicht bedeutet es hier, dass wir wollen, dass Gott uns mit Mitgefühl betrachtet und unseren Kampf um unsere Werte und unsere Integrität in einer komplexen und schwierigen Welt anerkennt. Und wieder soll das Teil unserer Haltung gegenüber anderen werden, denn Offenheit und Großzügigkeit im Geist sind entscheidende Schritte, wenn wir das Ziel des Segens erreichen wollen, Frieden in der Welt. Der Priestersegen wurde dem gesamten Volk durch die Priester gespendet, aber durch die Anrede im Singular wird jedes einzelne Mitglied des jüdischen Volkes individuell angesprochen. In der jüdischen Geschichte wird auch, lange nachdem Tempel und Opferkult verschwunden sind, der Segen immer noch in der Synagoge gesprochen, von Nachfahren der Priesterfamilien. Aber er lebt auch in der intimeren Atmosphäre der Familien weiter. Zu Beginn des Schabbats sprechen Eltern am Familientisch denselben Segen über ihre Kinder. Denn im Kreis von Familie und Freunden ist der Ort, wo Frieden in der Welt wirklich beginnt.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der 5 Bücher Mose von Rabbiner Jonathan Magonet aus London.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.